Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass wir jetzt gemeinsam in Gottes Wort reinschauen können. Aber bevor wir das tun, habe ich zwei Anliegen. Zum einen möchte ich euch was schenken. Keine Angst, nur zwei von euch. So reich bin ich nicht. Und zwar ein Buch. Wir reden ja gerade über Gemeinde in unserer Predigtreihe. Und das Buch hier, Gemeinde wiederentdecken, soll dir helfen, dich neu in deine Ortsgemeinde zu verlieben, neues Herz für Gemeinde zu haben. Ist ein Buch, das geschrieben wurde während der Corona-Zeit, weil ganz viele Pastoren und Älteste diese Erfahrung gemacht haben, dass die Corona-Zeit dazu geführt hat, dass immer mehr Christen sich aus ihren Ortsgemeinden rausgezogen haben. Und dieses Buch ist dazu geschrieben, dich neu dafür zu begeistern. Wer möchte da eins haben? Fiona zeigt auf. Noch jemand? Sarah, ihr könnt euch das nachher abholen dann, ja? Ich leg's hier vorne hin. Und eine zweite Sache, und jetzt müsst ihr was geben, oder ich hoffe, dass ihr was gebt, und zwar haben einige von euch bestimmt eine E-Mail bekommen über Implor, wo wir euch eingeladen haben, euch zu beteiligen an einem Projekt. Und zwar würden wir gerne als Musiker Songs, die wir hier im Gottesdienst, also Lieder, die wir hier im Gottesdienst spielen, gerne aufnehmen, damit ihr und ganz viele andere, die ihr bei YouTube, Spotify oder wo auch immer dann hören können. Das Ding ist, wir brauchen dafür noch Equipment. Unter anderem brauchen wir ein elektronisches Schlagzeug, das gut abnehmbar ist, um eben aufgenommen zu werden. Und ihr dürft euch daran beteiligen, mit eurem Geld, wenn ihr das wollt, wenn Gott euch das Herz dafür öffnet. Dann dürft ihr auf unser Gemeindekonto mit dem Hinweis Aufnahmeprojekt gerne was spenden. Wir hoffen, dass dadurch Menschen gesegnet werden, ihr gesegnet werdet und dass ihr praktisch die Lieder, die wir auch im Gottesdienst singen, auch zu Hause hören könnt. Das ist so ein bisschen unser Anliegen und wir würden uns freuen, wenn wir dieses Projekt umsetzen können mit eurer Hilfe. Und jetzt schlag gerne deine Bibel auf. Epheser 4 ist unser Text. Epheser 4, 31 bis 5, Vers 2. Epheser 4, 31 bis 5, Vers 2. Da schreibt Paulus: Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, voller Mitleid und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben während dieser Predigt. Es gibt einen ganz tollen Film über den Ersten Weltkrieg. Der Film heißt Merry Christmas. Empfehle ich euch mal anzuschauen. Und er führt uns auf ein Schlachtfeld während des Ersten Weltkriegs, auf dem sich deutsche und französische Soldaten gegenüberstehen, in der Adventszeit und sich erbarmungslos bekämpfen. Aber dann kommt es an Heiligabend zu einer ganz eigenartigen Situation. Beide Seiten hören auf zu schießen, trauen sich irgendwann aus den Schützengräben zu steigen, treffen sich in der Mitte, zünden ein Lagerfeuer an, setzen sich drumherum, singen Weihnachtslieder, spielen Fußball, lachen und unterhalten sich. Nur, um am nächsten Morgen wieder in die Schützengräben zu steigen und auf die Köpfe der jeweils anderen zu zielen. Ein trügerischer Waffenstillstand für ein paar Stunden. Ich fürchte, manchmal beschreibt das unsere Beziehungen. Ja, wir schaffen es vielleicht ganz gut, zu Personen, die wir eigentlich nicht mögen, und auch gute Gründe dafür haben, eine Art Frieden nach außen hin zu simulieren. Aber sind in Wahrheit total distanziert, getrennt und vielleicht sogar verfeindet. Ja, auch christliche Beziehungen, ob wir von einer Ehe sprechen, Freundschaften oder hier in der Gemeinde, können immer wieder von Spannungen, Distanz und Trennungen geprägt sein. Dort, wo eigentlich der Friede Gottes unsere Herzen und unser Miteinander prägen sollte, können so häufig Kälte und Unversöhnlichkeit herrschen. Und das ist vor allem deshalb so tragisch, weil es kaum etwas gibt, was Jesus so sehr am Herzen liegt wie unsere Einheit. Überleg mal, wofür Jesus in seinen letzten Stunden gebetet hat. Wenn du dir Johannes 17 einmal anschaust, das hohepriesterliche Gebet, das Hauptthema dieses Gebets ist unsere Einheit. Dafür hat er gebetet, bevor er ans Kreuz ging. Es gibt doch so viel anderes, wofür man beten kann, oder? Jesus betet für unsere Einheit, für die Liebe in seiner Gemeinde, bei seinen Nachfolgern. Weil er weiß, dass unsere Liebe untereinander ein Spiegel ist, mit dem seine Liebe in die Welt hineinreflektiert wird. Und unsere Liebe, unser Umgang miteinander ist für Gott die Bühne, auf der, die er nutzen will, um Menschen auf sich aufmerksam zu machen. Und da merkt man, boah, wir vergeigen das aber ganz schön häufig. Ja. Wir sind da gar nicht so gut drin. Und ich weiß gar nicht, ob uns das genug bewusst ist, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander annehmen, ist aus Gottes Sicht so entscheidend. Und unsere kleine Ortsgemeinde hier hat einen riesigen Auftrag. Wir existieren, um für unsere Umgebung ein Spiegel einer Liebe aus einer anderen Welt zu sein. Und wie können wir dieser Spiegel sein? Indem wir die Kraft des Evangeliums in unsere Beziehungen und Beziehungskonflikte fließen lassen. Und darum soll es heute gehen, gemeinsam versöhnen. Ja, wir sprechen in dieser Predigtreihe darüber, was es bedeutet, Teil unserer Ortsgemeinde zu sein, wie wir uns das gemeinsam vorstellen, was es bedeutet, hier Mitglied zu sein. Ja, Gott stellt uns hier rein, damit wir gemeinsam nachfolgen, gemeinsam dienen, beten und eben auch gemeinsam für Versöhnung kämpfen. Und in unserem Mitgliedschaftsverständnis heißt es deshalb, jetzt hoffe ich, dass die Folie gleich kommt, heißt es deshalb, es ist unsere Berufung, dann müsst ihr die Technik einfach mal weiterschalten, es ist unsere Berufung als Kinder Gottes, einander hingebungsvoll zu lieben und zu dienen. Deshalb wollen wir das Wohl anderer über unsere eigenen Interessen setzen und Beziehungskonflikte in der Liebe Christi klären. Das ist ein Auszug aus unserem Mitgliedschaftsverständnis. Ja, es ist total wichtig, dass wir das als Gemeinde mal schriftlich festgehalten haben. Es ist aber viel wichtiger, dass wir das leben, damit die versöhnende Kraft des Evangeliums erlebbar wird. Denn ob wir wollen oder nicht, wo Menschen aufeinandertreffen, wird es kompliziert. Ja, sind Konflikte vorprogrammiert. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Es gibt genug Potenzial für Konflikte. Ja, da ist die Vielfalt und die Andersartigkeit, die zwar schön, aber auch herausfordernd ist. Das sind die kulturellen Unterschiede, die zu Missverständnissen führen können. Das sind Altersunterschiede, die dazu führen, dass junge Menschen denken, ey, das ist viel wichtiger als das da. Ja, das sind unterschiedliche Geschmäcker, wie ein Gottesdienst ablaufen sollte. Das ist Engstirnigkeit bei untergeordneten theologischen Fragestellungen. Das sind vielleicht Verletzungen aus der Vergangenheit, die nicht richtig aufgearbeitet wurden. Das ist eine Eifersucht auf jemanden, der einen anderen Dienst hat als ich. Und dann ist unser Herz da. Ja, und nichts gegen dein Herz, aber mein Herz ist genauso böse wie deins. So, unsere Herzen sind halt voll trügerisch und neigen ständig dazu, neidisch, eifersüchtig und manchmal auch ganz schön stolz zu sein. So, und dann kommen 230 Leute zusammen mit 230 Herzen. Das ist spannend, ne? Das ist spannend. Und deshalb brauchen wir die versöhnende Kraft des Evangeliums. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum macht sich Gott das eigentlich so kompliziert mit Gemeinde? Warum diese Vielfalt? Ja, warum wäre es nicht viel einfacher, wenn alle irgendwie gleich alt wären, gleich aussehen, gleich ticken und denken würden? Es wäre so viel einfacher, wenn alle so wären wie ich, ne? Also nichts gegen euch, aber ja, die Bibel zeigt uns, Gott will eine Familie, die von wunderschöner Vielfalt geprägt ist und in seiner Wahrheit vereint ist. Gott liebt die Schönheit, die sich in der Vielfalt und Einheit einer Familie, seiner Familie widerspiegelt. Und deshalb ist es sein großes Anliegen im Neuen Testament, dass Ortsgemeinden in all ihrer Vielfalt von Einheit gekennzeichnet sind, und zwar durch die versöhnende Kraft des Evangeliums. Und diese versöhnende Kraft hatte Paulus schon besprochen. Wenn ihr im Epheserbrief mal zwei Kapitel nach vorne geht, da seht ihr in Kapitel 2, wie er uns zeigt, dass das Evangelium uns mit Gott versöhnt, aber eben auch untereinander. Das Evangelium hat vertikale Auswirkungen und horizontale Auswirkungen. Er hat aus beiden, so sagt Paulus dort in Kapitel 2, Vers 14, eins gemacht und die Zwischenwand, den Zaun zwischen Menschen abgerissen. So. Und diese Realität, das ist ja eine Realität, die Paulus beschreibt, die muss sichtbar werden in unserer Gemeinde. in unseren Beziehungen. Und genau darum geht es Paulus. Und er hat in diesem Text, den wir uns heute anschauen wollen, zwei Appelle an dich und mich. Erstens, beende die Feindschaft und zweitens, lebe Versöhnung. Beende die Feindschaft und lebe Versöhnung. Ja, ich bin vor einiger Zeit auf eine Bildstrecke gestoßen, bei der man beobachten konnte, wie bestimmte Gegenden vor und nach dem Krieg aussahen. Ja, da gab es Bilder jetzt aus der Ukraine zum Beispiel, aber auch Bilder aus dem Zweiten, aus dem Ersten Weltkrieg. So sieht man zum Beispiel auf dem ersten Bild eine wunderschöne Stadt mit ihren Kirchen, Gassen und historischen Gebäuden und auf dem zweiten Bild nur noch Trümmer. Oder man sieht auf dem ersten Bild lachende Kinder, die sorglos und fröhlich auf der Straße Fußball spielen und auf dem zweiten Bild traurige Augen von Jungen und Mädchen, die einfach nur Hunger haben. Oder man sieht zunächst eine wunderschöne Waldlandschaft mit Bäumen und Gräsern in saftigem Grün, während man auf dem nächsten Bild nur noch Rauch und Schlamm sieht. Krieg hinterlässt Zerstörung, Krieg hinterlässt Traurigkeit, Wunden, Trümmer und Tränen. Und es ist spannend, dass die Bibel an einer Stelle, der Halbbruder von Jesus, der Jakobus, beschreibt Streitigkeiten unter Christen als Kriege. Als Kriege, die für Verwüstung sorgen. Und sowohl Jakobus als auch Paulus denken an Beziehungen zwischen Christen, also über Menschen denken sie nach, die Gottes Liebe und Vergebung am eigenen Leib erfahren haben, sich aber jetzt in kriegerischen Auseinandersetzungen befinden. Sie haben Beziehungen im Kopf, die eigentlich von Frieden und Zusammenhalt geprägt sein sollten, wo jetzt aber Krieg herrscht. Herrscht jetzt gerade irgendwo in deinem Leben Krieg? Ja, da ist das christliche Ehepaar, das total motiviert und verliebt gestartet ist, sich aber jetzt nur noch von Konflikt zu Konflikt hangelt, sich gegenseitig beschuldigt, sich anschreit oder anschweigt, weil man nichts mehr zu sagen hat. Da ist eine Freundschaft zwischen zwei Christen, die gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind, sich aber wegen einem Konflikt, der schon Jahre zurückliegt, nichts mehr zu sagen haben. Ja, das sind Geschwister aus einer Gemeinde, die Jesus einmal gemeinsam gedient haben und sich wegen einer Meinungsverschiedenheit oder Verletzungen nichts mehr zu sagen haben und aus dem Weg gehen. Der Krieg hat seine Spuren hinterlassen und Frieden ist nicht in Sicht. Ja, Paulus denkt an christliche Beziehungen, wenn er uns sagt, beende die Feindschaft. Schaut mal in Vers 31 rein, was er sagt. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Ja, ab Kapitel 4 im Epheserbrief spricht Paulus über die Auswirkungen dieser großartigen Botschaft, die wir Evangelium nennen. Er zeigt uns, dass das Evangelium unser gesamtes Leben anpackt. Alles. Unser Denken über Geld, unser Denken über unsere Sexualität, unsere Kommunikation, unsere Beziehungen. Und deshalb ist Kapitel 4 voll von Imperativen und erinnert uns daran, dass ein Identitätswechsel bei uns stattgefunden hat und wir nicht mehr so leben können wie früher. Dieses neue Leben soll immer sichtbarer und greifbarer werden in meinem Leben, in deinem Leben und eben auch in unseren Beziehungen. Gerade zu unseren Brüdern und Schwestern. Und deshalb sollen wir Verhaltensweisen, Umgangsweisen, die zu dem alten Leben gehören, ablegen und die anlegen, die zu dem neuen Leben gehören, das Gott uns geschenkt hat. Und aus diesem Grund schreibt Paulus in Kapitel 4, Vers 17, wenn du da mal reinschaust, dass wir nicht mehr so leben sollen wie Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist gewissermaßen die Überschrift über diesem großen Abschnitt in Kapitel 4, der sich auch auf unsere Verse bezieht. Wir sollen auch in unseren Beziehungen anders leben als Menschen, die Gott nicht kennen. Und dazu gehört, so schreibt Paulus, dass wir etwas wegtun. Ja, Vers 31. Und was sollen wir wegtun? Paulus zählt insgesamt 6 Dinge auf. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung und Bosheit. Ja, das sind die Dinge, die nicht zu einem Leben passen, das zu Jesus gehört. Die nicht zu einem Leben passen, das von Jesus verändert wurde. Sie passen nicht zu Menschen, sie gehören nicht in Beziehung von Menschen, die Jesus und seine Vergebung kennengelernt haben. Deshalb sollen wir sie wegtun. Und ich bin mir nicht sicher, ob Paulus das so gemeint hat. Aber wenn man sich diese 6 Begriffe anschaut, die er hier nennt, merkt man, dass er gewissermaßen von innen nach außen geht. Schau mal rein, er beginnt bei Bitterkeit, die tief in uns ist, die wir mit uns rumtragen, weil wir verletzt wurden oder uns ungerecht behandelt fühlen. Dann folgen Wut und Zorn auch zwei Emotionen, die aber schon ein bisschen mehr nach außen treten. Ja? Und dann nennt er Geschrei und Lästerung. Das, was in meinem Innern los war, tritt schonungslos nach außen und macht sich bemerkbar und hörbar. Entweder dadurch, dass ich anfange, mein Gegenüber mit Worten anzugreifen und zu verletzen, oder indem ich Worte benutze, um eine Person vor anderen in den Dreck zu ziehen. Und wo endet das Ganze? Paulus nennt das Bosheit, das ist ein anderes Wort für Feindschaft oder Ablehnung. Feindselige Ablehnung. Also was Paulus hier macht, komprimiert, ist, er stellt eine Kette der Eskalation dar. Eine Eskalation, die bei Bitterkeit tief in uns beginnt und bei Feindschaft endet. Und wenn wir nicht konsequent aufpassen, endet diese Eskalation eben bei bitterer Feindschaft und Ablehnung. Was mit Enttäuschung und Bitterkeit beginnt, kann, wenn wir nicht aufpassen, in kalter Ignoranz und Feindschaft enden. Und deshalb ruft uns Paulus zu, unterbrich diese Kette. Unterbrich sie so schnell wie möglich. Lass nicht zu, dass dein Herz gegenüber einem Bruder, deinem Ehepartner, einer Schwester, einer Freundin, für die Jesus genauso gestorben ist wie für dich, immer enger wird und immer mehr mit Kälte und Distanz gefüllt wird. Ja, wir sind dazu berufen, die Feindschaft, die Christus durch sein Kreuz getötet hat, immer wieder zu beenden. Wir sollen hier keine Luft zum Überleben geben. Deshalb sollen wir diese Dinge aus unseren Beziehungen wegschaffen. Aber mal Hand aufs Herz. Ja? Wir können richtig gut sein, diese Dinge eben nicht wegzuschaffen, oder? Wir können richtig gut darin sein, Zäune, die Jesus abgerissen hat, wieder aufzubauen. Weil wir verletzt wurden. Weil wir uns ungerecht behandelt, übersehen oder nicht genug wahrgenommen fühlen. Und statt dass wir diese Kette der Eskalation unterbrechen, basteln wir weiter an ihr herum und lassen sie immer stärker werden. Und können uns richtig gut dabei fühlen. Ja, tatsächlich, wir können als Christen, statt die Feindschaft aktiv zu beenden, eine Art Freude am Konflikt haben. Ein Genuss des Krieges. Wir können nämlich anfangen, uns regelrecht darin zu baden, dass ein anderer uns verletzt hat. Entweder durch Selbstmitleid, das unserem Herzen ganz trügerisch ein richtig gutes Gefühl gibt und es einlullt, oder durch Lästern, indem wir andere mit in unsere Bitterkeit und Ablehnung hineinziehen und uns dadurch bestätigt fühlen. Und oh, jeder liebt Bestätigung. Ja, und wenn andere mich darin bestätigen, dass der andere echt ist, dann super, her damit. Bestätigung ist super für unser Herz. Und die Tatsache, dass wir dazu in der Lage sind, also eine gewisse Zufriedenheit am Streit zu haben, am Konflikt, am Krieg, zeigt uns, dass Jakobus recht hat, wenn er uns die wahre Wurzel unserer Konflikte eigentlich deutlich macht. Die liegt nämlich nicht außerhalb unserer selbst, sondern tief in uns drin, in unserem Herzen. Das immer wieder voll von Eifersucht, Selbstgerechtigkeit, Egoismus und Stolz ist und sich deshalb gegen Versöhnung versperrt. Und auch in der Gemeinde wie unserer prallen Menschen mit Herzen aufeinander, die trügerisch sind. Allein deshalb sind Missverständnisse vorprogrammiert. Aber wir haben als Christen die Entscheidung und die Berufung, uns nicht von einem trügerischen Herzen, sondern von Gottes Geist und Gottes Wort bestimmen zu lassen. Und deshalb stehst du in jedem Konflikt, den du hast, ob es zu Hause bei dir ist oder hier in der Gemeinde, vor der Entscheidung, ob wir die Feindschaft beenden. Du stehst nicht nur vor der Entscheidung, die Feindschaft zu beenden, sondern auch vor der Entscheidung, wen du in diesem Moment dein Herz dominieren lässt, wenn es in dir hochkocht. Und wenn ihr mal in den direkten Kontext unseres Textes schaut, werdet ihr merken, dass Paulus uns nur zwei Optionen aufzeigt. Entweder wir lassen uns von Gottes Geist führen, das ist Vers 30, oder aber wir betrüben ihn, was bedeuten würde, wir geben niemand anderem Raum in unserem Herzen als, Vers 27, dem Teufel. Also entweder wir geben dem das Ruder, der uns liebt und uns Jesus ähnlicher machen will und uns Frieden schenken kann, oder aber wir überlassen es dem, der nicht nur unser Feind ist, sondern auch der Feind jedes Menschen und ein riesiges Interesse daran hat, uns zu zerstören und jede Beziehung in unserem Leben. Jede. Er will Zerstörung in deinem Leben hinterlassen. Ja? Das ist das einzige Ziel, was Satan in deinem und meinem Leben vorhat. Er will Zerstörung hinterlassen. Und hier ist das Ding. Selbstmitleid, Bitterkeit und das sich baden in der Überzeugung, dass man Recht hat. Also das Verharren in diesem nicht versöhnten Zustand mag sich vielleicht für unser Herz richtig gut anfühlen. Es ist aber ein direkter Weg in die Versklavung. Ich fühle mich vielleicht gut damit, zu wissen, dass ich Recht habe, dass der andere kommen muss, um sich zu entschuldigen. Ja, diese Position der Macht. Ja, so, ja, ich warte jetzt hier und warte, bis die andere Person kommt. Aber diese Position der Macht ist trügerisch. Tatsächlich wird mein Herz, je länger ich in dieser Haltung bleibe, immer gefangener und versklavter. Es ist, als würde Satan Schlinge um mein Herz ziehen, sodass es enger und enger und enger wird, bis es versteinert wird und nicht mehr empfänglich ist für Versöhnung. Ich gebe nämlich dem immer mehr Raum, der meine Zerstörung will. Und Paulus erwähnt das auch in Vers 22, wo er von diesen betrügerischen Impulsen redet, durch die sich der Mensch, der sich davon bestimmen lässt, selbst zugrunde richtet. Es ist also kein Wunder, dass auch Christen total verhärtete, verkleinerte Herzen bekommen können. Es ist tragisch, aber es ist leider auch kein Wunder, dass selbst Ehepaare, die total verliebt und motiviert und hingegeben gestartet sind, sich plötzlich hassen und ablehnen und kein Interesse mehr an Versöhnung haben. Warum? Weil wir jemanden Raum in unserem Herzen gegeben haben, der dort keinen Raum hat und haben darf. Und das dürfen wir nie vergessen. Ein unversöhntes Herz ist und bleibt ein gefangenes Herz, das von Bitterkeit, Wut, Kälte langsam von innen zerfressen wird. Und deshalb sagt Gott dir und mir, hey, das ist nicht gut für dich. Beende die Feindschaft. Gib dem, der dein Herz und deine Beziehung zerstören will, keinen Raum. Und deshalb will ich dich einfach nochmal fragen. Bist du gerade irgendwo im Krieg? Vielleicht auch so ein Krieg wie bei dem Film Merry Christmas, wo du gerade so ein bisschen Waffenstillstand ist, aber du weißt, es wird bei der nächsten Situation wieder richtig knallen. Ist dein Herz gegenüber einem Bruder, einer Schwester in unserer Gemeinde voller Bitterkeit, Enttäuschung und Wut? Hast du dein Herz gegenüber deinem Ehepartner eng werden lassen? Er versteht mich nicht falsch. Es gibt wirkliche Verletzungen, die uns leider auch durch Glaubensgeschwister und unseren Ehepartner, durch Freunde und Familie zugefügt werden können. Und die sind falsch und die sind furchtbar. Und trotzdem stehen wir jedes Mal vor der Frage, was wir diese Verletzungen mit uns machen lassen. Und vor allem langfristig. Entweder wir lassen sie Bitterkeit und Feindschaft in uns hervorrufen oder wir erleben Befreiung in dem Weg, den Jesus uns hier zeigt. Beende die Feindschaft. Beende die Feindschaft. Und wie können wir die Feindschaft beenden? Das verrät uns Paulus jetzt in dem zweiten Punkt, indem er uns sagt, lebe Versöhnung. Herr Paulus ergänzt das, was wir in Vers 31 gelesen haben. Wir sollen nicht nur die Feindschaft aktiv beenden, wir sollen Versöhnung leben. Heißt, wir sollen uns bewusst, zielgerichtet und aktiv dafür einsetzen, dass es zu Versöhnung in unseren Beziehungen kommt. Und auch dieser Appell geschieht vor dem Hintergrund, was Jesus schon getan hat. Er hat durch sein Kreuz die Feindschaft getötet, wir sollen sie nicht wieder auferstehen lassen. Er hat durch sein Kreuz uns miteinander versöhnt, also sollen wir uns für Versöhnung einsetzen. Und wie können wir das als Gemeinde tun? Wie können wir als Gemeinde uns für Versöhnung einsetzen? Zwei Wege, wobei wir vor allen Dingen über den zweiten reden wollen. Aber erstens, liebe Gemeinde, wir lassen nicht zu, dass kulturelle, ethnische, soziale oder individuelle Unterschiede dazu führen, dass es zu Trennung oder Spaltung in unserer Gemeinde kommt. Das Evangelium bringt Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen in unserer Ortsgemeinde zusammen und vereint sie. Nicht durch die gleichen Interessen, nicht durch das gleiche Aussehen, nicht durch das gleiche Denken in allen Fragen, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir trennen nicht zwischen denen, die schon lange in unserer Gemeinde sind und die, die erst ein Jahr in unserer Gemeinde sind. Wir trennen nicht zwischen denen, die aus Unna sind und kamen und denen aus Hamm, Soest und sonst, wo ihr sonst auch herkommt. Wir sind eine Gemeinde. Wir sind eine Gemeinde. Wir halten diese versöhnende Kraft des Evangeliums hoch, indem wir die Vielfalt feiern, in der Gott uns zusammengestellt hat, und sie nicht runterdrücken. Zweitens, und das ist jetzt das, worauf Paulus hier vor allen Dingen Wert legt, wir lassen nicht zu, dass unsere Beziehungen von Lieblosigkeit, Distanz und Kälte bestimmt werden, sondern von Gottes Liebe und Vergebung. Und das hier hat Paulus im Blick, wenn er in Vers 32 schreibt: Seid aber zueinander gütig, voller Mitleid, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das ist ganz ähnlich zu dem Lesungstext, den wir gehört haben von Biggie aus Kolosser 3. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wie auch der Herr euch vergeben hat. Wir sollen also diese alten Umgangsweisen und Verhaltensweisen ablegen und stattdessen in unseren Beziehungen Güte, Mitleid und Vergebung reinbringen. Denn das sind die Wesenszüge dieses neuen Lebens, für das Gott uns befreit hat. Und wenn man das, was Paulus hier schreibt, mal zusammenfassen will, dann sagt er uns zum einen, was wir tun sollen, und zum anderen, was wir sein sollen. Was sollen wir tun? Wir sollen einander vergeben und lieben. Was sollen wir sein? Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder. Und wenn ich das noch konkreter auf das Thema heute anwende, das Paulus ja hier im Blick hat, dann sagt er uns zwei Dinge: Wir sollen lieben und vergeben, weil Gott uns geliebt und vergeben hat. Und wir sollen lieben und vergeben, wie Gott uns geliebt und vergeben hat. Weil er uns vergeben hat und wie er uns vergeben hat. Also Paulus spricht sozusagen über unsere Motivation zur Vergebung und unser Vorbild. Die Versöhnung, die wir in unseren Beziehungen leben sollen, wird angetrieben und motiviert vom Evangelium, also vom Kreuz. Jetzt habe ich mich gefragt in der Predigtvorbereitung: Gibt es eigentlich falsche Motive, um zu vergeben? Ich glaube ja. Ich fürchte sogar ja. Und ich habe das Gefühl, dass ich sogar sehr häufig davon betroffen bin. Ich kann vergeben, weil der andere endlich angekrochen ist, um sich zu entschuldigen. Wir können vergeben, weil wir nicht wollen, dass andere denken, dass wir unversöhnlich sind. Was ist denn das für ein stolzer Bock? Das wollen wir nicht, dass die Leute so über uns denken. Und dann vergeben wir lieber schnell. Wir können vergeben, weil wir das Bild von uns aufrechterhalten wollen, wir seien sehr geistlich und fromm unterwegs. Wir können aus völlig selbstherrlichen und selbstgerechten Gründen vergeben. Schau, ich habe vergeben, aber sie will nicht. Ja, das ist aber gut vergeben. Ja, wir können auch vergeben, weil es uns einfach wichtig ist, mit einer bestimmten Person im Reinen zu sein. Bei den anderen ist das nicht ganz so wichtig, aber mit der muss ich schon cool sein, sonst ist es schwierig. Ja, Vergebung, wie Paulus sie aber hier beschreibt, wie Jesus sich sie für uns wünscht, funktioniert anders. Sie wird durch nichts bewegt, was aus uns selbst kommt oder durch etwas, was ein anderer Mensch für uns tut. Die Vergebung, die wir hier sehen, ist von oben motiviert, von Christus. Herr Bonhoeffer, der hat das so toll auf den Punkt gebracht: Diese Vergebung entspringt weder am Bruder noch am Feind, sondern an Christus. Sie entspringt an Christus. Echte Versöhnung findet dort statt, wo unsere Vergebungsbereitschaft von Jesus und von dem angetrieben wird, was er für uns getan hat. Seine Vergebung motiviert uns zur Vergebung. Seine Liebe bewegt uns zu lieben. Das ist das, was wir im ganzen Neuen Testament immer wieder finden. Wir lieben, warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Wir vergeben, warum? Weil er uns vergeben hat. Dort, wo das Evangelium dein und mein Herz immer mehr erobert, da wird echte Versöhnung möglich sein. Egal wie tief die Gräben sind, das Evangelium hat die Kraft, kalte und verfeindete Herzen wieder zu Freunden zu machen. Es hat die Kraft, riesige Distanzen zu überwinden. Es hat die Kraft, total enge Herzen weit zu machen. Denn es ist schier unmöglich, mit geballten Fäusten neben dem Kreuz zu stehen. Es ist unmöglich. Du kannst nicht neben dem Kreuz deines Erlösers hängen, wo er für deine Sünde, die zigfach größer ist als jede Sünde, die gegen dich begangen wird, wo er für diese Sünde stirbt und dir vergibt. Du kannst dort nicht mit geballten Fäusten stehen. Unversöhnlichkeit herrscht dort, wo das Evangelium keinen Platz mehr in unseren Herzen und Beziehungen bekommt, weil wir in gekränktem Stolz, in Bitterkeit und Verletzung gefangen sind. Sie herrscht dort, wo wir aus dem Blick verlieren, was für eine unverdiente Vergebung wir selbst empfangen haben. Dass er uns angenommen und geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Und jetzt überleg mal, deine letzten Beziehungskonflikte, die du hattest. Woraus ziehst du deine Kraft, um zu vergeben? Woher nimmst du die Kraft, um Menschen, die dich wieder verletzt haben, immer wieder neu annehmen zu können? Ja, das gesamte Neue Testament zeigt uns, dass wir dazu unbedingt die Botschaft von Gottes völlig überraschender Vergebung brauchen. Das Evangelium öffnet unser Herz zur Versöhnung, indem es nämlich unsere Perspektive zurechtrückt. Es sagt uns, erstens, begreife, dass niemand einschließlich dir selbst perfekt ist. Zweitens, erinnere dich daran, dass du selbst auf eine viel größere Vergebung angewiesen bist und selbst viel größere Vergebung erlebt hast. Drittens, vergiss nicht, dass die Sünde anderer gegen dich niemals so groß sein wird wie deine Sünde gegen Gott. Und deshalb will ich dich ermutigen. Ich will uns ermutigen. Buchstabiere deinem eigenen Herzen Woche für Woche das Evangelium. Konfrontiere deine persönliche Unversöhnlichkeit mit dem Kreuz und lass dich vom Kreuz deines Erlösers zu einer Liebe und Vergebung antreiben, die diese Welt nicht kennt. Ob in deiner Ehe, deiner Familie oder deiner Gemeinde. Dann wird Gott groß gemacht in unserer Mitte. Und wisst ihr, auch wenn es heute hier um unsere Beziehungen vor allen Dingen in der Gemeinde geht, will ich kurz etwas zu den Ehepaaren sagen, die da sind. Erinnerung Nummer eins, als du geheiratet hast, hast du einen Sünder geheiratet. Überraschung. Und der andere hat auch einen Sünder geheiratet. Seid da schon zu zweit. Das bedeutet, sei nicht zu überrascht, dass du auch in der Beziehung Verletzungen erleben wirst. Das ist vorprogrammiert. Das ist nicht das Problem. Du wirst verletzen und du wirst verletzt werden an der einen oder anderen Stelle. Aber ich will uns etwas mitgeben. Größer werdendes Glück und eine immer tiefer werdende Zweisamkeit und Intimität und Freundschaft in der Ehe können wir nicht mit eigener Kraft und Anstrengung und der besten Quality Time generieren. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Distanz, Kälte und Bitterkeit werden dann das Ruder in unserer Ehe übernehmen, wenn Ehepaare vergessen, dass eine christliche Ehe immer neben dem Kreuz geführt wird. Ich sehe den anderen nicht einfach so in die Augen. Ich sehe ihn an durch das Kreuz. Durch das Kreuz. Was unsere Ehen brauchen, ist das Evangelium, das uns auffordert und antreibt, wie Lämmer uns hinzugeben und wie Löwen für unsere Liebe zu kämpfen. Wie Christus es tat. Wie Christus es tat. Ja, und wenn man mit Ehepaaren spricht, die sich auseinandergelebt haben, wo nur noch Kälte und Ignoranz ist und kein Interesse mehr aneinander, das wirst du aus eigener Kraft nicht schaffen. Was du brauchst, ist das Kreuz. Weil das Kreuz treibt dich dazu, sogar deine Feinde zu lieben. Und wenn du deinen Ehepartner mittlerweile so siehst, dann brauchst du das Evangelium erst recht. Dann brauchst du es erst recht. Und ich verspreche es euch, weil die Bibel es sagt und weil ich selber in meiner Ehe erlebt habe, ich weiß, für was für ein stolzer Bock ich bin und Christina kann das bezeugen. Das Evangelium verändert und bricht Herzen auf füreinander. Es ermöglicht, dass Ehepaar, dass Ehen nicht langweiliger werden, sondern immer intensiver. Dass aus zwei Fremden, die am Anfang heiraten, immer mehr beste Freunde werden. Das wird durch das Evangelium möglich. Es ist mir gerade wirklich egal, wie es dir in deiner Ehe geht. Das Evangelium kann deine Ehe retten. Es kann sie heilen. Wenn wir es zulassen. Wenn wir beide uns aufmachen und sagen, ja, wir führen unsere Ehe neben dem Kreuz. Das öffnet erstmal unsere Hand. Aus unserer geballten Faust wird eine geöffnete Hand und dann öffnet es unser Herz. Lasst uns unsere Ehen und unsere Beziehungen neben dem Kreuz leben. Paulus sagt uns aber auch, dass unsere Versöhnung Gott selbst als Vorbild hat. Wir sollen nicht nur vergeben, weil er uns vergeben hat. Wir sollen vergeben, wie er uns vergeben hat. Wir sollen seine Nachahmer sein. Ich glaube, dass wir recht schnell bereit sind für ein halbherziges Gutmachen, einfach um die Konfliktsituation zur Seite zu schieben. Ich bin da super gut in unserer Ehe. Ich sage immer, ist schon gut. Ist schon gut, Christina weiß es nicht gut. Ich sage aber, ist schon gut. Es ist halbherzig. Das Problem bei so einem Gutmachen ist, der Konflikt ist rein äußerlich weg. Aber die Distanz und die Bitterkeit bleibt. Gottes Vergebung ist anders. Er hat uns vergeben, als wir noch seine Feinde waren. Also zu einem Zeitpunkt, an dem wir uns nicht darum bemüht hatten, Frieden mit ihm zu haben. Er hat uns nicht aufgrund unserer Taten vergeben, sondern aufgrund dessen, was sein Sohn getan hat. Also völlig unverdient. Und er hat uns vollkommen und für immer vergeben und wird uns für immer lieben. Er wird unsere Schuld gegen ihn nicht wieder hervorholen, geschweige denn sie uns vorhalten. Und das heißt für dich und mich, für unsere Beziehungen, eine Versöhnung, die vom Evangelium motiviert ist, die Gott als Vorbild hat, geht aktiv den ersten Schritt. Zweitens, sie versucht nicht abzuschätzen, ob der andere meine Vergebung mittlerweile verdient hat, weil er jetzt für ein paar Momente lieb zu mir war. Drittens, sie hält keine geheime Bitterkeit aufrecht. Viertens, sie holt vergebene Schuld nicht immer wieder hervor. Und sie ist wirklich daran interessiert, dass kaputte Beziehungen heil werden. Merkt ihr, die Versöhnung, die wir leben sollen, ist vom Evangelium angetrieben und sie macht das Evangelium sichtbar. Die Vergebung, die wir einander schenken sollen, ist motiviert von der Liebe unseres Vaters und sie lässt die Liebe des Vaters sichtbar werden. Gemeinsam für Versöhnung zu kämpfen, bedeutet deshalb nichts anderes, als das Evangelium konkret anzuwenden und es erlebbar und spürbar zu machen. Und das ist deine und meine Aufgabe. Das ist deine Aufgabe in deiner Ehe. Es ist deine Aufgabe in unserer Gemeinde, das Evangelium anzuwenden und es erlebbar und spürbar zu machen. Und versteht mich auch hier nicht falsch. Weil es gibt ja auch Mythen über Vergebung. Vergeben bedeutet nicht, dass wir vergessen, wo uns Unrecht getan wurde. Es bedeutet nicht, dass Verletzungen, die geschehen sind und furchtbar waren, keinen Schmerz mehr hervorrufen können, auch Jahre später noch. Es bedeutet auch nicht, dass von einem Tag auf den anderen alles wieder gut ist. Vergebung ist viel öfter ein Prozess. Aber es bedeutet, dass ich befreit und motiviert durch das Evangelium mich dafür entscheide, mit den Folgen der Sünde eines anderen gegen mich leben zu können, ohne mich davon bestimmen zu lassen. Und in Bitterkeit gefangen nehmen zu lassen. Es bedeutet, dass ich mich bewusst dazu entscheide, die Schuld eines anderen nicht dazu zu verwenden, um ihn bloßzustellen. Echte Vergebung heißt, mich dafür zu entscheiden, Rachegedanken und Gedanken des Hasses bewusst zur Seite zu schieben. Und es bedeutet, dass ich mich dazu entscheide, angetrieben von der Vergebung, die Gott mir geschenkt hat, mich nicht mit einem Zustand der Distanz und Kälte zufrieden zu geben, sondern mich aktiv für Wiederherstellung einzusetzen. Das ist Vergebung. Vergebung ist eine Entscheidung, die ich auf der Grundlage des Evangeliums treffe und die ich aus der Kraft des Evangeliums in die Tat umsetze. Und bestimmt merkst du jetzt schon, und ich weiß, dass es euch so geht, weil mir geht es da genauso, dass Vergebung nicht einfach ist. Es ist eine Entscheidung, die uns und unserem Herzen richtig was abverlangt. Und jeder, der in einer Beziehung ist, ob es Ehe oder Freundschaft ist und schon mal verletzt wurde, weiß das. Wir wissen das. Vergebung kostet uns was. Wir müssen bereit sein, uns ein Stück weit aufzugeben, wie Christus es für uns tat. Ja, die Vergebung, die Gott, der Vater, dir und mir geschenkt hat, hat ihn richtig was gekostet. Und zwar das Leben seines Sohnes. Wir können also erwarten, dass die Versöhnung, die Gott hier von uns fordert, die er für uns will, uns auch etwas kosten wird. Vergebung wird dem, der sie schenkt, immer etwas kosten. Wir müssen bereit sein, unseren Stolz, unseren Egoismus, unsere Rachegedanken, das Gefühl, im Recht zu sein, zu opfern. Aber so schwer es uns auch fällt, das ist der Weg zu einem befreiten Herzen, zu einem befreiten Leben. Und es ist der Weg, auf dem wir zeigen können, dass wir selbst eines Tages unvergleichlich größere, völlig überraschende und unverdiente Vergebung erlebt haben. Versöhnung ist herausfordernd. Und jetzt hast du vielleicht gemerkt, dass es bei der Versöhnung, von der Paulus hier spricht, gar nicht so sehr um dich und mich geht. Es geht darum, dass eine Liebe und eine Vergebung, die nicht von dieser Welt ist, sichtbar wird. Dass Menschen um uns herum sehen, da ist eine Liebe und eine Vergebung und eine Gnade am Werk, die kenne ich nicht. Die dürften eigentlich nicht miteinander versöhnt sein. Die dürften eigentlich gar nicht mehr miteinander zusammen sein, bei dem, was ich alles gehört habe von denen. Warum sind die wieder vereint? Warum haben die sich wieder lieb? Weil die Liebe und die Vergebung, die wir in unserer Gemeinde, in unseren Ehen, in unserer Beziehung leben sollen, nicht von dieser Welt ist. Sie ist anders. Sie ist überraschend. Sie ist unerwartet. Versöhnung ist herausfordernd und es wird deshalb auch immer wieder herausfordernd bleiben. Und wir werden dafür einander brauchen. Als Christen, ich sage das jetzt mal ein bisschen zugespitzt, als Christen sind wir nicht dazu berufen, Zuschauer der Konflikte zu sein. Wir sind berufen, Friedensstifter zu sein. Und deshalb will ich dich ermutigen, wenn du von einem Konflikt in unserer Gemeinde hörst, zwischen zwei Parteien, zwei Schwestern, zwei Brüdern, was auch immer, lass das nicht ein Gesprächsthema sein für dich, sondern lass es zu einem Gebets- und Herzensanliegen für dich werden. Bete und arbeite mit für Versöhnung. Das ist deine und meine Berufung. Lass uns Friedensstifter sein. Und nicht Zuschauer des Konflikts. Christina und ich durften im letzten Monat für eine Woche in Dänemark sein und waren dann in so einem Museum, um etwas kulturell uns vorzubilden, oder so zu tun, als ob. Und da haben wir die Geschichte der Nordsee in Dänemark uns ein bisschen angeschaut. Und ganz spannend war da gab es vor drei Jahrhunderten gab es eine Kirche, die in den Dünen stand. Und durch den Wind, der von der Nordsee kam, wurde immer mehr Sand angetrieben. Und die Aufgabe der Gemeindemitglieder war für Jahrzehnte, die Kirche vom Sand zu befreien, damit dort Gottesdienste gefeiert werden konnten. Irgendwann hat man aufgegeben, man hat den Kampf gegen den Sand verloren und es blieb nur noch der Friedhof. Das war das Einzige, was noch zu sehen ist. Versöhnung wird immer ein Kampf bleiben. Und manchmal wird es für dich so vorkommen, als müsstest du die ganze Zeit Sand wegmachen. Von vielen Beziehungen und Ehen ist nur noch ein Friedhof geblieben, weil Christen aufgehört haben, zu schaufeln, für Versöhnung zu kämpfen. Lass uns als Gemeinde deshalb diesen Kampf niemals aufgeben. Christus hat für uns am Kreuz gekämpft, um uns miteinander und mit Gott zu versöhnen. Er hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch seine Feinde waren und hat uns zu Auserwählten, Heiligen und Geliebten gemacht. Und deshalb lasst uns in unseren Ehen und Beziehungen und Freundschaften Barmherzigkeit, Güte, Demut, Sanftmut, Geduld anziehen, einander ertragen und vergeben, weil er uns vergeben hat. Amen.